nicht mehr um Gesetzlichkeit, es geht um Gemeinschaft, wie wir Gemeinschaft innerhalb der Christenheit pflegen können, innerhalb unserer Familien pflegen können, innerhalb unserem menschlichen Umfeld, aber Hauptsache eben in der Gemeinde, damit wirklich der Geist Gottes nicht betrübt wird. Und darum haben wir uns entschlossen, als Leitungsteam diese Thematik anzugehen. Für diejenigen, die den Anfang nicht mitbekommen haben, ist das nicht tragisch, weil es heute doch noch ziemlich viel Wiederholung, zwar ein stetiges Weiterkommen, aber es wird doch wiederholt. Und zwar ging es, wie können wir im Sieg, im absoluten Sieg über Sünde leben? Sünde, die so zerstörerisch ist. Weil am Kreuz ist ja schließlich alles getan. Es geht auch bei dieser Sünde nicht um die Natur der Sünde, sondern um die Frucht eines Lebens, was A nicht weiß, dass die Natur der Sünde gestorben ist, durch Jesus beseitigt ist, oder aber, wo wir es wissen und uns trotzdem entscheiden, Prozesse zu leben, die halt Sünde sind. Und da wollen wir nochmal auf Jesaja 53, Vers 5 eingehen, aber ich will erst noch was davor machen. Da steht ja, dass die Übertretung getragen ist, und wenn wir im hebräischen Urtext nachschauen, ist das ein ganz starkes Wort, diese Übertretung. Es bedeutet, dass man bewusst, nicht unbewusst, bewusst eine Grenze überschreitet, die man nicht hätte überschreiten dürfen. Ja? Sünde, diese Übertretung, wie damals das Volk, wenn wir das tun, dann übertreten wir etwas, wir überschreiten bewusst eine Grenze, die wir nicht hätten überschreiten sollen. Und da habe ich ein Beispiel, wir waren ja zu Besuch, wir betreuen jemanden, und da ist auch die Schwester da, und da kamen wir irgendwie auf, weil sie hatte eine Woche die Enkelkinder gehütet, weil der Mann in Amerika war und die Tochter musste arbeiten. Und da kamen wir irgendwie auf Süßigkeiten zu sprechen, und da sagte sie, ja, und ich habe ihnen doch Schokolade gegeben, aber meine Tochter, die wird wieder mit mir schimpfen, denn die hat gesagt, mach das bitte nicht. Das ist eine bewusste Übertretung. Eltern haben die Erziehungsgewalt über ihre Kinder von Gott bekommen. Und wenn es Eltern wichtig ist, dass ihr Kind nicht so viel Schokolade bekommt, dann, und die Oma das weiß, das ist jetzt nur ein Beispiel, ja, weil ich habe schon ganz oft gehört, das sind immer wieder die Konflikte, ja, aber ich will ihnen doch meine Liebe zeigen. Und dann, weil man die Liebe zeigen will, überschreitet man die Grenze der elterlichen Autorität. Jetzt wird man sagen, das ist doch nicht schlimm. Nee, schlimm ist es nicht, aber wir haben das Prinzip der Liebe verletzt. Das ist so. Wenn man da mal richtig drüber nachdenkt, weil es war uns wichtiger, unsere menschliche Liebe zu zeigen, dem Kind was in Anführungsstrichen Gutes zu tun und gegen das Wort der Eltern. Ja? Das ist eine bewusste Übertretung. Nur jetzt, um mal Beispiele für bewusste Übertretungen zu bringen aus einer anderen Sache. Na? Jesaja 53, Vers 5, bitte. Doch er wurde um unserer Übertretungen willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Also hier diese Übertretung, wie gesagt, ist genau dieses Wort, das für Sünde verwendet wird. Ein bewusstes Überschreiten von Grenzen, die mir gesetzt wurden. Eine andere Bedeutung dieses Wortes vom Hebräischen ist auch das Wort Rebellion. Ja, wir erheben uns gegen was. Das ist Rebellion. Egal gegen was jetzt, aber es ist ein rebellischer Geist dahinter. So werden Regierungen gestürzt. Rebellion. Es geht jetzt nicht um die Wertung, ob es gut ist oder nicht, dass da was gestürzt wird. Aber es geht einfach um diese, was Rebellion ist. Dieses Bewusste aus einem inneren, aus einer inneren Haltung heraus sich dagegen stellen und dagegen rebellieren und es übertreten. Das ist Rebellion. Oder wie gesagt, Sünde. Ne? Und wir haben ja gesprochen, dieser Zwiespalt, dass man oft verwechselt Fehler und Sünde. Fehler, hat mal viele Beispiele, wer kann was sagen, was ist Fehler? Wisst ihr es noch? Ist ja am Sonntag dazwischen gewesen, ich wiederhole es noch. Ja. Ein Fehler ist, wir schätzen eine Situation falsch ein, wir fällen ein falsches Urteil. Da hatte ich das Beispiel von, ich fahre auf der Straße, ich werde geknipst mit dem Radar und ich bin zu schnell gefahren, aber ich habe das Begrenzungsschild nicht wahrgenommen. Ich war so im Gespräch vertieft oder mit Gedanken, dass ich einfach nicht das Schild 50 wahrgenommen habe. Ich muss für diesen Fehler bezahlen, ist klar. Aber es ist etwas, was gekommen ist. Ich hatte gedacht, diese Fehleinschätzung, ich könnte hier 100 fahren, weil ich das Schild nicht gesehen habe und bin deswegen 100 gefahren, aber es war ein Fehler gegen die Straßenverkehrsordnung. Das ist ein Fehler, eine Fehleinschätzung. Und die Sünde wäre, hatten wir auch das Beispiel, ich weiß, dass das Schild da steht und ich fahre bewusst, weil ich zum Termin pünktlich kommen will oder irgendwas anderes oder weil ich einfach schnell fahren will. Ich fahre an diesem 50er-Schild mit 100 vorbei, ich werde geknipst, mich erwartet die gleiche Strafe. Geldbuße, ja? Aber das war ein bewusstes Übertreten von etwas, was dort stand. Und das könnte man jetzt, da steht es richtig, alle Beispiele hinken, ja? Aber das wäre jetzt Sünde. Ja, versteht es bitte richtig. Ne? Also Fehler tun wir. Fehler gehören zum Leben dazu. Und da ist jetzt eine Sache, wo wir das oft, weil wir es nicht als Fehler sehen, sondern es höher werden als Sünde, verlangen wir eine andere Verhaltensweise, die eigentlich dem Fehler gar nicht zu eigen sein muss. Wenn wir einen Fehler gemacht haben, muss derjenige, der einen Fehler gemacht hat, nicht um Vergebung bitten. Um Vergebung müssen wir bitten, versteht es? Ich grüße das gleich auf. Um Vergebung müssen wir bei Sünde bitten. Wenn wir einen Fehler machen, entschuldigen wir uns. Es tut mir leid, ich bin dir aus Unachtsamkeit auf den Fuß getreten oder ich habe mich angerampelt, dass dir die Tasse Kaffee runtergefallen ist oder so. Also schon eine Reaktion, aber nicht dieses, der muss mich um Vergebung bitten, damit ich ihm das vergeben kann. Nein, Sünde ist was anderes. Entschuldigung, wir müssen auch für die Fehler gerade stehen. Ein Fehler hat sehr wohl Gewicht, aber es ist eine andere Ursache dahinter. Und das ist ganz wichtig, dass Hausmann, wir waren auf dem Geburtstag, der Uwe und ich, und die Mama hatte so schöne Hortensien bekommen und die standen in einer Vase auf dem Tisch und zwei der Gäste, die konnten das gar nicht leiden, die fühlten sich gestört, weil die Blumen halt hoch waren und dann dagegenüber nicht gesehen wurde. Und dann wanderte diese Vase auf den anderen Tisch und von dem anderen Tisch wieder zurück auf den Tisch und jemand hat sie dann auf den Kamin selbst gestellt. Und dann kam unsere Nichte und die ist an die Blume gestoßen. Und alles fiel runter und diese teure, der Mama Ilse sehr ans Herz gewachsene Vase zerbrach. Und sie hat das auch sehr wohl geäußert. Und es war der Nichte nicht angenehm, dass sie die Ursache war. Eigentlich war ja die Ursache derjenige, der es auf den Sims gestellt hat. Aber es war ein Fehler. Eigentlich sogar nur ein Versehen. Weil sie ist durch eine Enge, da stand ein Stuhl, da ist der Kaminsims. Und die Hortensien, weil sie so schwer waren, haben so nach draußen gehangen und sie ist nur an die Blüte gekommen. Sie muss deswegen nicht ihre Oma um Vergebung bitten, sondern sagt, Entschuldigung, das ist mir passiert. Ja? Und wenn sie weitergeht, die Mama hat dann gesagt, oh, jetzt musst du mir eine neue Vase schenken. Worauf dann die große Diskussion kam, diese Vasen sind heute sowieso nichts mehr wert. Sie sagt, doch, ich habe die damals für 89 DM gekauft. Das hat ja auch jemand ideellen Wert, ja? Also für einen Fehler muss man auch, wenn es ein Fehler ist, der einen anderen betrifft, sehr wohl was unternehmen. Aber es ist keine Sünde. Genauso dürfen wir für ein sündhaftes Verhalten, wo wir wirklich gegen den anderen bewusst gehebelt haben, um ihn zu verletzen, da reicht es nicht zu sagen, oh Entschuldigung, das nächste Mal tue ich das nicht mehr. Sondern da muss man ganz klipp und klar hingehen und sagen, du, wenn es wirklich Sünde war, da habe ich bewusst gegen dich gehandelt. Kannst du mir vergeben? Und wir dürfen nicht zum Beispiel das haben, es wird ja oft Sünde, sündhaftes Verhalten, ich denke, Wutausbrüche sind ja sowas, wo dann wirklich manchmal Sachen kaputt gemacht werden oder aus Wutausbruch wird dann jemand geschlagen und man kann auch durch einen Zornausbruch den anderen sehr in seinem Herzen treffen. Da muss man gar nicht geschlagen werden, aber wenn der andere auf einmal so explodiert, das tut weh. Und dann darf man diese Sünde nicht wegerklären oder weich machen. Weißt du, ich war als Kind ein Missbrauchopfer. Du musst das schon verstehen, dass ich dann so wütig bin. Nein, es ist eine Entscheidung. Ich entscheide mich, ob ich zornig bin oder nicht. Egal, welche Umstände sind, egal, welcher Druck ist. Und wenn ich mich bewusst, das ist ja hundertstel Sekunden der Entscheidung, bewusst dafür entscheide als Christ, ich lebe jetzt gegen das Prinzip der Liebe, denn die Liebe ist ja langmütig, dann habe ich gesündigt. Dann darf ich das nicht wegerklären. Also, Fehler sind Teil des Lebens, es gibt kein Leben, das fehlerfrei ist. Und unsere Herzenshaltung sollte schon sein, ich bin für den Fehler verantwortlich, aber ich lerne daraus. Sünde ist kein Fehler und darf nicht als Fehler gesehen werden. Diese Haltung, naja, Sündigen gehört halt zum Leben dazu. Das passiert jedem. Fehler passieren jedem. Aber Sünde ist eine Entscheidung, wenn wir mit Jesus leben. Also, Sünde ist eine Übertretung und diese Übertretung braucht Vergebung vom anderen. Gott hat uns vergeben. Ja, wir müssen also nicht mehr sagen, oh Gott, bitte vergib mir das. Sondern da wäre diese Sache, danke, ich habe da wirklich Schuld auf mich geladen, Herr Jesus, aber danke, dass du das für mich bezahlt hast. Und dann gehe ich zum anderen, wo ich weiß, da muss ich hin und sage, kannst du mir bitte vergeben? Ob der andere vergibt oder nicht, das ist dann nicht mehr in dem, der gesagt hat, kannst du mir bitte vergeben, dass ich das gemacht habe. Ne? Also Christus ist nicht gestorben, um mir meine Fehler zu vergeben. Er ist gestorben, um mir meine Übertretungen zu vergeben. Ja? Es gibt gewisse christliche Studien, die aufzeigen, Menschen, die gelernt haben, die Sünde selbst zu bekennen und ans Licht zu bringen, haben viel schneller Sieg über die Sünde als die, die es erst bekennen, wenn es jemand anders aufgedeckt hat. Und dann erst um Vergebung bitten. Das hat was mit dem Herzen auch zu tun. Ne? Wir müssen aufhören, ständig die Verwechslung in unserem Herzen zu tolerieren, dass Sünde ein Fehler ist. Weil dann verhärten wir. Dann stumpfen wir ab. Fehler sind Fehler, die passieren. Wie oft verurteilen sich Christen gegenseitig wegen Fehlern, die sie begangen haben? Dumme Entscheidungen aus Fehleinschätzungen heraus. Ja? Und statt dass wir als Christen überhaupt unterscheiden, war es eine Sünde oder ein Fehler, darum sind wir oft verwundet worden. Und wir decken dann eigenes Fehlverhalten zu, selbst zu. Und schaffen uns so einen Panzer. Und da kann man sich ja vorstellen, es geht ja um Gemeinschaft mit dem dreieinigen Gott, um Gemeinschaft im Leib Christi, ja? Dass dann das Gemeinschaftsleben nicht so gut funktioniert. Ne? Wenn wir immer mit dem Panzer von Selbstschutz, von um uns herum, so wie eine Schildkröte um uns herum wandeln, können wir nicht gut Gemeinschaft leben. Wir versuchen alles zu verbergen, zu beschönigen oder etwas netter darzustellen. Denn weh, wenn meine Geschwister entdecken, dass ich Fehler mache, dann werde ich in die Wüste geschickt. Das haben wir auch oft. Dann hacken wir wie die Hühner auf dem Huhn rum. Was ist im Hühnerhof so? Eins ist verwundet und die anderen picken dann tüchtig weiter. Und das ist leider muss ich sagen, das, was meine Erfahrung ist, gerade unter Christen, ganz schrecklich. Ganz schrecklich. Die hacken schlimmer rum als die Welt. Eine Welt kann sich eher ihre Fehler vergeben, weil die sagen, naja, ich bin ja genauso. Aber Christen, und das ist tödlich für Gemeinde. Galater 6, Vers 1 schreibt Folgendes über Fehler. Brüder, wenn auch ein Mensch von einer Übertretung übereilt würde, so helft ihr, die ihr geistlich seid, einen solchen im Geist der Sanftmut wieder zurecht. Und gib dabei Acht auf dich selbst, dass du nicht auch versucht wirst. Ne? Also Paulus schreibt hier, wenn jemand übertritt durch eine Fehleinschätzung, wenn jemand einen Fehler macht, so sollen wir, die wir geistlich gesinnt sind. Und als Christen ist das eigentlich unser Standard, in Christus, durch Christus zu leben, zu sehen, zu hören, zu urteilen, zu wertschätzen, zu tun. Dann dem anderen in Sanftmut wieder zurecht. Denn wir haben den Geist der Sanftmut, das ist eine Frucht des Geistes. Das ist der Auftrag, den wir haben. Und im 1. Korinther 5, da wird von Sünde gesprochen. Mach das mal bitte. Das ist dieser ganze Kontext auch von Korinther. 1. Korinther 5. Überhaupt hört man von Unzucht unter euch, und zwar von einer solchen Unzucht, die selbst unter den Heiden unerhört ist, nämlich dass einer die Frau seines Vaters hat. Also, und das ging so weiter, dass sie nichts dagegen unternommen haben. Das ist Sünde. Derjenige wollte gar nicht umkehren. Der blieb in diesem bewussten Verhalten, obwohl er wusste, es ist falsch, das ist Sünde. Und Sünde, wenn jemand in diesem sündhaften Verhalten ist, schreibt Paulus, dann kann er nicht mehr Teil der Gemeinde sein. Also sind zwei ganz verschiedene Wertungen. Beide haben Folgen, negative Folgen. Aber das eine ist ein bewusstes Übertreten und das andere ist eins durch eine Fehleinschätzung. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir das für uns orten. Es geht nicht darum, das für andere zu ordnen, dass wir jetzt durch die Gegend gehen und sehen, der hat gesündigt und der hat nur einen Fehler gemacht. Nein, es geht um uns selbst. Wir packen uns selbst an den Ohren. Ja? Jeder für sich selbst. Und wenn wir nämlich den Auftrag haben, uns gegenseitig, wenn einer einen Fehler gemacht hat, in Sanftmut zu begegnen und wir es nicht tun, bewusst nicht tun, was ist es denn dann? Sünde. Und was wird dann gestört innerhalb der Gemeinde? Das Liebesprinzip, das Gebot Jesu und somit die Gemeinschaft. Stehen wir trotzdem noch im neuen Bund? Ja. Aber wir sind ein Dorn. Wir piepen. Ja? Paulus hat auch Fehler. Was?
Wie kann man das in Zusammenhang bringen mit dem, was Jesus sagt, dass die Kirche von Menschen nicht friedlich zu einem Mann oder einer Frau oder einem Unternehmen oder so was nicht besonders?
Die Liebe muss sich ja positionieren. Und Menschenkinder, die außerhalb dieser Agape leben, haben ja andere Werte. Und wenn Liebe zum Beispiel sagt, Welt sagt er jetzt, dass die Kinderschändung, Pädophilie ist eine Krankheit oder der ist schon so geboren, es ist keine Straftat mehr. Und wenn dann aber jemand da sagt, Moment mal, das ist nicht richtig oder wir müssen schon mit Mann und Frau, Gott hat Männer und Frauen geschaffen, dann gibt es Zerbruch bei denen, die eben sagen, nein, es ist, Homosexualität ist total in Ordnung. Ja, so ist das gemeint, genau so. Weil Jesus will nie Zerbruch. Also muss der Zerbruch, wenn wir in der Wahrheit stehen, wenn wir in Christus stehen, in Position, Liebe ist der Ursprung, nicht anders. Hier geht es nicht um, ich habe eine andere Erkenntnis und warum mache ich irgendwas nicht, sondern es geht um dieses Liebesprinzip. Und wenn wir in diesem Liebesprinzip sagen, ja, ein Mann ist ein Mann und eine Frau ist eine Frau, und den Homosexuellen lieben, gibt es trotzdem Zerbruch halt in der anderen Liga. Genauso ist das zu werten. Ich weiß nicht, ob noch jemand besseres Beispiel hat, mir kam jetzt nur dieses. Also ein Leben in Freiheit von Sünde ist nur möglich, wenn wir Sünde nicht wegrationalisieren in unserem Herzen. Also einen Grund dafür finden, warum wir jetzt dieses gemacht haben. Weil Gründe finden wir immer, sondern vorher aufhören. Da kommen wir aber noch später noch, das ist so ein Dreieck. 1. Johannes 1, Verse 7 bis 2,2 wollen wir mal machen. Wobei es wirklich wichtig ist, gerade bei dieser Johannesstelle zu wissen, dass ja diese Sachen mal in Gesamtheit geschrieben wurden und dass dann irgendwann diejenigen, die die Bibel angeordnet haben, Abschnitte gesetzt haben, neue Kapitel gesetzt haben, später wurden auch noch Überschriften drüber gesetzt. Wir müssen immer im Zusammenhang alles sehen. Wir schneiden das heute auch nur an. Wenn wir im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander. Und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, so verführen wir uns selbst. Und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, so machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Meine Kinder, dies schreibe ich, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater Jesus Christus, den Gerechten. Und er ist das Sühneopfer für unsere Sünden, aber nicht nur für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Gehen wir bitte auf den Vers 1 zurück.
Oder 1,1.
Ja, es ist richtig so, ja. Hier geht es um das Wenn. Dieses Wenn steht in deutschen Bibeln, in anderen steht falls. Also es ist nicht die Normalität, dass wir als Christen sündigen. Es ist normal, dass wir als Christen Fehler machen. Dieses Wenn ist wirklich dieses, falls aber nun wirklich jemand sündigt, der ein Christ ist, dann sind diese Prozesse. Also die Kernaussage, Grundaussage dieser Bibelstelle ist, sei ehrlich, wenn du gesündigt hast, sei ehrlich und übernimm die Verantwortung. Das ist die Grundaussage. Wir werden später dann noch mehr drüber eingehen. Das ist das, was wir hier lesen. Also es ist nicht der Automatismus, dass Christen die Jüngerschaft leben und wissen, dass sie die Identität Jesus Christus haben. Dass sie gestorben sind ihrem eigenen Ich, verschmolzen mit dem Sieger Jesus Christus. Da ist es selten. Also es ist die Ausnahme, dass diese Menschenkinder bewusst etwas tun, was Sünde zu nennen ist. Ja? Und wenn wir in diesem Kontext das sehen, später kommt es noch zu anderen Dingen, dann kann man es auch normal verstehen. Wir müssen ehrlich sein, wenn wir wirklich gesündigt haben. Ja, das habe ich gemacht. Und Verantwortung übernehmen. 1. Petrus 4, Vers 8. So, wir selbst müssen die Verantwortung dann übernehmen, bekennen und die, die betroffen sind oder denen wir es bekennen, haben auch eine Verantwortung, die steht hier. Vor allem aber habt innige Liebe untereinander, denn die Liebe wird eine Menge von Sünden zudecken. Es geht hier wieder ums Miteinander, merkt ihr das? Ja, und nicht dieses Buh, 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 der hat, die hat, sondern dieses Miteinander. Derjenige, der wirklich bewusst eine Grenze übertreten hat, darf nicht sagen, oh ja, das war halt weil, sondern okay, ich habe die Grenze übertreten. Da habe ich mich schuldig gemacht. Kannst du mir bitte vergeben? Und der Bruder oder die Schwester sprechen die Vergebung. Und das ist dieses gemeinsam im Licht wandeln. Und wir hatten, bevor wir jetzt darüber geredet hatten, ja über diese Sündensache, hatten wir ja über diese zwei verschiedenen Reiche gesprochen. Wisst ihr es noch? Das Reich, in dem Dunkelheit, Finsternis die Vorherrschaft hat. Das ist, wo wirklich das Prinzip des Satans wirken kann. Und deswegen ist es so wichtig, Sünde, wenn wir sie getan haben, ans Licht zu bringen. Damit wir wirklich da denjenigen, der in der Dunkelheit mächtig wirken will, und den Boden unter den Füßen wegstellen, ziehen. Ne? Wir hatten ja auch gesagt, warum es so wichtig ist, dass wir damit umgehen. Wir wissen, dass die Zeiten immer klarer werden von Prinzipien der Finsternis und Prinzipien des Lichtes und dass Gott zur Gemeinde hinzufügt und dass Menschenkinder aus diesen Prinzipien der Finsternis in Gemeinde kommen, die tiefst verstrickt sind in sündiges Verhalten. Und da bringt das Beste vertuschen und wir können die auch nicht draußen lassen. Gott hat sie uns gebracht. Wir müssen ihnen den Weg daraus zeigen. Und das ist, bring es ans Licht und wir sprechen. Gott hat es vergeben, aber wir sprechen Vergebung rein. Wir halten dich nicht fest in Stricken. Und so kommen Menschen da raus. Und da habe ich ein Beispiel, das ist jetzt sehr intim. Und da spreche ich erstmal, bevor ich das anspreche, Folgendes. Auf der Burg Els gibt es einen Raum. Wenn man reinkommt, gegenüber der Tür ist ein Narrengesicht.
Was? Narren.
Ein Narrengesicht, früher die Hofnarren. In diesem Raum darf man alles sagen, ohne dafür verurteilt zu werden. In diesem Raum darf man alles sagen, ohne angeklagt zu werden. Und wenn man dann sich umdreht und nach draußen gehen will, ist da eine Rose. Und diese Rose ist das Symbol für die Schweigerose. Jeder, der diesen Raum verlässt, schweigt. Es geht nichts nach draußen. Und genauso ist es in Gemeinde. Wenn wir Zeugnis geben, da draußen, weißt du schon, was die erlebt hat? Wo die ihre Schwächen hat? Weißt du schon? Tabu. Wenn Gemeinde, Gemeinschaft leben will, muss es ein topsicherer Ort sein. Amen. Könnt ihr Amen dazu sagen? Das ist wichtig. Weil wie sollen wir frei werden von Dingen, wenn wir uns nicht gegenseitig outen können? Das geht nämlich später, nächste Woche hören wir darüber, was das heißt, mit der Gemeinschaft leben. Ich hatte als junger Mensch sehr mit Selbstbefriedigung zu tun. Das war für mich grässlich. Immer wieder reingefallen, immer wieder schlechtes Gewissen. Es ging mir gesundheitlich nicht gut. Ein Arzt, zu dem meine Mama mit mir gefahren ist, die wusste davon nichts, der mir dann im Geheimen gesagt hat, ja, ich weiß, du tust diese Dinge, gell. Und deswegen bist du auch so schwach, ich gebe dir mal ein Medikament. War wirklich schlimm. Ich kam nicht raus. In dem Moment, ich war auch noch kein Christ, muss man dazu sagen, ja. Es ist aber kein Alibi, ich kam nicht raus. Aber in dem Moment, wo ich mich wieder packte, die Gedanken kamen, weiß ich, es war eine freie Entscheidung. Ich habe nämlich dann in dem Moment nicht mehr darüber nachgedacht, was es mit mir macht, nachdem ich es getan habe. Ich habe also das schlechte Gewissen, was jedes Mal danach kam, einfach weg. Weggemacht. Und dann bin ich wieder gefallen. Es ging sehr lange so. Da hatte ich auch noch, als ich Christ war, war ich noch nicht ganz frei. Und das sind diese Dinge, bekennen. Und heute Morgen ist mir Folgendes passiert. Ich hatte eigentlich gebetet und ich musste eigentlich aufs Klo, aber ich wollte noch im warmen Bett liegen bleiben. Und dann bekam ich wieder diese Träume, die meine Hand, wenn man aufs Klo muss. Und da wollte es mich erwischen. Genau an dem Punkt. Jahrelang nichts. Ich war kurz davor, im Traum sowas zu machen. Und auf einmal sagte ich, nein, ich bin freigekauft. Und die Sache war gegessen. Das ist Sieg über Sünde. Ja? Das ist Sieg über Sünde. Haben wir nicht einen großen Gott? Wir haben einen freien Willen. Und wir dürfen sagen, das tue ich oder das tue ich nicht. Und es ist wichtig, dass wir, das heißt jetzt nicht, dass wir jede kleine Sünde, es gibt Dinge, die bekennen wir vor Gott, untereinander oder als Ehepaare, aber es gibt auch Dinge, das fördert die Gemeinschaft, wenn wir untereinander im richtigen Rahmen Dinge bekennen und uns dann von den Geschwistern Vergebung zusprechen lassen, die ja von Gott schon da ist. Aber es ist dieses Gemeinschaftliche, da wird der Geist freigesetzt, der Heilige Geist wird freigesetzt, der kann explodieren. Und es können wirklich diese wunderbaren Dinge passieren innerhalb der Gemeinde mit Auswirkungen nach außen und im Alltag. Und das ist doch der Weg, den wir beschreiten wollen. Wir wollen doch in göttlicher Ordnung leben, in dieser göttlichen Freiheit leben. Also wahre Gemeinschaft im Zusammenhang, also im Zusammenhang mit Sünde bekennen. Die Geschwister sollen einander und miteinander im Licht wandeln. Das ist, sind die vorherigen Verse im Johannesbrief, wo wir dann später darauf eingehen, nächste Mal. Ja? Und wahre Gemeinschaft besteht im Miteinander, im Lichtwandeln. Miteinander, nicht nebeneinander. Jeder hat so zu Hause seine Sachen. Und wenn man in die Gemeinde kommt, dann macht man das Gemeinlächeln, das Gemeindelieblichkeitsgesicht und lächelndes Gesicht. Aber man ist eigentlich unter seiner Kleidung total Atem anhalten, dann blockieren wir. Also Gemeinschaft, wahre Gemeinschaft besteht im Miteinander, im Lichtwandel, im Vergeben, was geoutet wurde, im Zudecken der Sünden von Seiten der Geschwister. Das führt zur Freiheit und führt zum Sieg über die Sünde. Wisst ihr, spätestens wenn das Menschenkind dann zu Hause ist, hat ein sündiges Verhalten in der Gemeinde vor Geschwistern geäußert. Die haben gesagt, du, ich vergebe dir. Die haben gedrückt. Die haben gesagt, diese guten Worte Gottes ausgesprochen. Spätestens wenn er zu Hause ist und das will ihn wieder erwischen, hat er dieses starke Zeugnis. Das kommt in sein Herz. Moment mal, die haben mir doch Vergebung zugesprochen. Die haben mich doch in diesen Mantel der Liebe gehüllt. Und das hilft zu widerstehen. Sind das nicht großartige Mechanismen? Also es geht hier nicht um Nachpolen, ja? Sondern es geht um diesen ganz normalen, organischen Leib Christi. Weil Sünden sind vergeben von Gott. Aber trotzdem können wir in Situationen uns entscheiden, etwas zu tun, was grenzüberschreitend ist. Also, Gemeinschaft besteht darin, und die Freiheit, dass wir besteht nicht darin, dass wir selbst unsere Sünden zudecken und im Gefängnis von versteckter Sünde Gemeindeleben praktizieren. A hält uns das ab, regelmäßig zu kommen, in vielen Fällen, weil es total anstrengend ist. Es ist so anstrengend, ein anderes Gesicht aufzuziehen, ein anderer zu sein in der Gemeinde, als man sich empfindet. Das ist frustend. Und das Schauspiel muss man sich nicht antun. Ne? Und wenn wir in dieser wahren Herzenshaltung leben, werden wir auch nie mit dem Finger auf jemanden zeigen und sagen, du hast. Man muss Dinge ansprechen, wenn der andere ein Verhalten hat, was eindeutig Sünde ist, weil er dann auch sagt, hier, das ist so. Und oft ist es so, dass, wenn man das Biblische ihnen gesagt hat, dass entweder die Geschwister dann wirklich vorwärts gehen oder sie ziehen sich zurück. Aber auch da, wenn sich Menschenkinder zurückziehen, werden wir sie trotzdem in unserem Gebetsleben noch halten, uns wirklich vom Geist Gottes immer wieder bewegen lassen und wenn wir sie sehen, freundlich zu ihnen sein. Weil es ist ihre Entscheidung, wie sie damit umgehen. Aber Fakt ist, wir können in Freiheit von Sünde leben. Wir sind keine armen Sünderlein mehr. Amen. Vater, ich danke dir einfach, dass du so ein fürsorgender Vater bist und dass du uns alles zur Verfügung gestellt hast. Ich danke dir für jedes der Geschwister hier. Ich danke dir für jedes Geschwister, was heute nicht da ist, egal aus welchen Gründen. Ich danke dir, dass wir wirklich deine Liebe untereinander miteinander leben, dass wir uns gegenseitig los und frei sprechen können und dass das wieder zu tieferer Verbindung führt, zu tieferem Andocken mit dir, zu tieferem Andocken miteinander, dass wir die Taten, die du vorbereitet hast, tun können, dass wir erkennen können, was diese guten Taten sind, dass wir im Alltag wirklich als wahre Jünger, als wahre Freudenbringer agieren können. Ich danke dir einfach. Amen.